herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Über den Hass hinweg heißt das aktuelle Buch unseres Gastes heute Abend. Es ist ein berührender Briefwechsel zwischen einem Iraner in Teheran und unserer deutsch-israelischen Autorin. Aus erster Hand werden wir heute außerdem erfahren, wie sich das Leben in Tel Aviv seit dem 7. Oktober geändert hat, wie eine Jüdin momentan Deutschland wahrnimmt und warum Israelis alles überleben. Bei uns ist die Schriftstellerin Katharina Höftmann. Liebe Katharina, herzlich willkommen auf dem Roten Sofa.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns geeinigt darauf, dass wir uns duzen. Ja. Wir sind beide Norddeutsche.
Ja.
Du kommst gebürtig aus Rostock.
Duzt man sich in Norddeutsche? Ist das so ein Ding?
Habe ich beschlossen.
Ah ja, nee, finde ich ja gut.
Habe ich einfach beschlossen. Ja. Du stammst aus Rostock, lebst aber in Tel Aviv. Schon seit 2010 lebst du in Tel Aviv. Und natürlich wollen wir heute über viele Themen sprechen, über die man möglicherweise auch streiten kann, über die es den einen oder anderen Punkt auch aus anderem Blickwinkel mit Sicherheit gibt. Ich finde es gut, dass man über sowas spricht, in Ruhe und in Gelassenheit. Und ich finde es auch gut, wenn man sich streitet. Mhm. Aber was fällt dir auf an Diskussionskultur in Deutschland verglichen zu Diskussionskultur in Israel?
Gut, da steigen wir gleich in die Vollen ein quasi. Also erstmal muss man sagen, Israel ist natürlich ein Land, was irgendwie nicht politisch korrekt ist, noch nie war, vielleicht jetzt langsam ein bisschen mehr wird, aber auch so diese große MeToo-Welle und das Woke, das ist in Israel nicht so richtig bisher angekommen, muss man sagen. Und dann ist es aber auch ein extrem diskussionsfreudiges Land. Also es wird eigentlich über alles diskutiert, von irgendwie der Reis leckerer als der Reis, bis aber auch eben zur Politik. Also,
wie wird diskutiert?
Es wird sich schon gestritten, mhm. Aber es ist, also es kommt natürlich darauf an, worüber man diskutiert. Wir haben ja in Israel jetzt auch eine Situation schon seit längerem, dass das Land politisch sehr gespalten ist. Also es gibt einen großen Teil, der Bibi Netanyahu weghaben möchte. Es gibt aber auch immer noch einen Teil, der ihn unterstützt. Dieser Teil wird immer kleiner, aber es gibt ihn. Das heißt, und dieser Streit ist bei uns auch, würde ich sagen, aggressiver geworden, mhm. und folgenreicher geworden, wie er geführt wird und auch in der Gewalttätigkeit, wie er geführt wird. Aber grundsätzlich, wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen oder darüber, wie die Situation in Israel ist und solche Sachen, ist es viel, viel leichter, sich mit Israelis zu streiten, als mit Deutschen, zumindest für mich. Das liegt daran, glaube ich, dass wir die gleiche Wahrnehmungswelt haben. Ich muss einem Israeli nicht erklären, wie schlimm der 7. Oktober war.
Jeder weiß es, jeder hat es im Hinterkopf.
Jeder hat es miterlebt. Jeder saß unter dieser Dunstglocke der Traurigkeit für irgendwie Monate. Jeder weiß, was das bedeutet, dass da immer noch 20 lebende Geiseln sind, wenn es noch 20 sind, und 50 insgesamt. Das heißt, da gibt es so ein unausgesprochenes Verständnis füreinander und eine Empathie, die es leichter macht, sich auf Basis dessen auch zu streiten. Aber es ist auch grundsätzlich so, dass Israelis sind sehr viel weniger formell als Deutsche. Mhm. Das heißt, man brüllt sich an. Das kann auch was ganz Einfaches sein. Jemand hat auf der Straße gehalten, man will vorbeifahren, man kommt nicht vorbei. Und in Deutschland gibt es ja so ein bisschen was Passiv-Aggressives, so dieses so, das machen Israelis nicht. Die schreien dich sofort an.
Bleiben Israelis, wenn sie sich gegenseitig auch mal anstreien, streiten, diskutieren, bleiben sie hinterher trotzdem Freunde?
Meistens. Ja. Meistens, weil es eine niedrigere, glaube ich, Toleranzschwelle gibt. Oder eine höhere Toleranzschwelle, beziehungsweise für Streit. Weil man streitet sich eh sehr viel. Man streitet sich über sehr viel, man ist sehr emotional, man lässt wenig drin irgendwie im System. Alles wird irgendwie so rausgebohrt. Und deswegen ist es irgendwie auch okay, dass man sich streitet, dass man sich anschreit und dann verträgt man sich und macht weiter. Oder man sagt, okay, wir kommen da nicht auf einen Nenner.
Und in Deutschland ist das eher ein bisschen verhärteter? Dass man auch, sag ich mal, die Meinung des anderen vielleicht gar nicht mehr so gerne hören mag, sich nur noch mit der eigenen Bubble beschäftigt?
Also ich meine, ich bin zwar Psychologin studiert, aber ich bin keine Kulturpsychologin. Ich würde aber vermuten, dass es natürlich gewisse Dinge gibt in der deutschen Kultur, die uns davon abhalten, gute Streiter zu sein. Ja, also ich glaube, dass Deutsche insgesamt ja ein bisschen verhaltener sind und dass, wenn jemand schreit, dann ist das irgendwie gleich sehr schlimm und das wird irgendwie als dann sehr aggressiv wahrgenommen oder so, ne? Ich glaube, wenn man insgesamt ein anderes Temperamentslevel hat, ist es leichter, sich zu streiten. Ich glaube, dass insgesamt die politische Diskussion, wie sie in Deutschland geführt wird, natürlich sehr, sehr auf Sensibilitäten gerade fokussiert. Es scheint einen riesen Graben zu geben zwischen den verschiedenen Lagern. Das ist auch immer was ich sage, was unser Buch, weswegen ich glaube, dass unser Buch universell ist, weil ich glaube insgesamt die politische Situation gerade so ist, dass es Riesengräben gibt zwischen verschiedenen Meinungsträgern.
Wir müssen im Grunde Brücken bauen.
Ja,
wir,
also das ist
wir Menschen,
die Idee.
Also nicht wir Politiker, natürlich. Sondern wir Menschen.
Ne? Genau.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Wir werden in den nächsten Minuten auch einen Ausflug nach Israel, nach Tel Aviv machen. Bei uns ist Schriftstellerin Katharina Höftmann. Liebe Katharina, bevor wir über viele, viele Dinge sprechen werden, jetzt gibt es erstmal ein kurzes Porträt von Shugar Kasilav.
Tel Aviv. Die Stadt am Meer ist Katharina Höftmanns große Liebe. Seit 15 Jahren lebt sie hier, zieht ihre Söhne groß und schreibt Bücher. Aufgewachsen ist sie in Rostock, geht der Liebe wegen nach Israel, nimmt die jüdische Religion an. Doch ein Leben in Israel bedeutet ein Leben im Krieg. Als im vergangenen Juni Bomben auf Tel Aviv fallen, flieht Katharina Höftmann mit ihrer Familie in ein Haus in der Wüste. Kraft gibt ihr eine ungewöhnliche Brieffreundschaft zwischen ihr, Katharina in Israel, und dem Journalisten Sohrab Shahname im Iran. In langen Nachrichten erzählen sie sich ihr Leben, teilen ihre Angst vor dem Krieg und ihren Entschluss, die Menschen auf der anderen Seite nicht zu hassen.
Was uns Menschen verbindet, ist das Menschsein. Und was uns trennt, ist ganz viel, was von außen irgendwie reinkommt.
Über den Hass hinweg heißt das Buch der beiden. Eine starke Botschaft in schweren Zeiten. Katharina Höftmann.
Katharina, du hast selbstverständlich auch die Raketenangriffe des Iran auf Israel erlebt. Im Oktober vergangenen Jahres ging das los. Wie hast du das erlebt? Wie geht man damit um, wenn man in Tel Aviv lebt?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass wir leider an Raketen ja gewöhnt sind. Also ich habe die ersten Raketen in Tel Aviv 2012 erlebt, habe aber seit 2006 auch jeden Krieg, da war der Libanon-Krieg in Israel, miterlebt. Und das Interessante ist, es gibt immer irgendwie noch mehr Abstufungen. Also es gibt, mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wenn bei uns Raketenalarm ist, ist erstmal, von wem kommen die?
Ich meine, ihr habt auch eine App, jeder auf dem Handy?
Genau. Ja, wir haben eine App. Mittlerweile warnt die sogar 10 Minuten vorher. Ja. Jetzt ist bald was so. Und dann gucken wir aber erstmal, wo kommt die jetzt her? Und wenn das nur von den Houthis aus dem Jemen ist, dann ist man irgendwie relativ gechillt. Aber die Raketen aus dem Iran, also vor allen Dingen jetzt im Juli diesen Jahres, die Angriffe, das waren Angriffe einer völlig neuen Qualität, weil das waren ballistische Raketen, die haben Sprengköpfe von mehreren hundert Tonnen.
Und nicht alle wurden abgefangen?
Und nicht alle konnten abgefangen werden, weil zu viel auf einmal geschossen wurden. Und da muss ich sagen, deswegen sind wir ja dann auch in die Wüste geflüchtet, weil
da wurde es dir zu viel.
Da wurde es mir zu viel, ja.
Ja, das war einfach, also woran hast du das für dich gemerkt, dass jetzt plötzlich, dass du damit nicht mehr umgehen kannst eben?
Also wir haben, man muss das dazu vielleicht als Hintergrund sagen, wir haben bei uns in der Wohnung ein Bunkerzimmer. Da schlafen normalerweise meine Söhne. Das ist ein Zimmer, das ist ein ganz normales Zimmer mit einem Fenster, aber man kann so einen Metallverschlag quasi zuschieben und es hat dickere Wände als die anderen Zimmer. Und das ist eigentlich der Ort, wo wir hingehen, wenn Raketenalarm ist. Meine Söhne waren die ersten 2 Nächte nicht bei uns und wir haben 2 Nächte in diesem Bunkerzimmer verbracht. Und ich glaube, und wie gesagt, ich habe wirklich einige Kriege schon erlebt, aber das war eine völlig neue Qualität. Der Lärm von den Raketen, die gekommen sind, aber auch von den Abwehrraketen, das klang, als würde der Nachbar eine Rakete abschießen. Das war so laut, so ohrenbetäubend. Und dann die Einschläge, die wir natürlich gehört haben, die ganze Stadt hat gewackelt und nach 2 Nächten in diesem Bunkerzimmer, wo ich wirklich keine Sekunde geschlafen habe und die ganze Zeit dachte, das überleben wir nicht, habe ich quasi einen Nervenzusammenbruch gehabt und habe gesagt, so, es reicht, wir müssen aus der Stadt raus.
Und dann seid ihr in die Wüste, habt euch ein Haus gemietet in der Wüste. Und
hat Mutti das alles schnell organisiert.
Ja, es ist ja eine Abenteuerliche,
wir haben die Kinder eingepackt, wir haben den Ex-Mann eingepackt.
Ja, der war auch noch mit dabei. Ne? Freund, Ex-Mann, Kinder, alle miteinander. Aber das ist ja auch ein tolles Zeichen, dass man in so einem Moment zusammenhält.
Das stimmt.
Natürlich.
Das können die Israelis sehr gut.
Wie sehr traust du der Ruhe, die jetzt eingekehrt ist, zumindest von Seiten des Iran?
Gar nicht. Also ich kann gar keiner Ruhe mehr trauen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was es ist ja schon vor dem 7. Oktober sehr viel passiert. Aber was seit dem 7. Oktober passiert ist, ist so, dass das mit allem, was ich dachte, dass ich weiß, über den Nahen Osten, über Israel, über unsere Nachbarn, es ist alles irgendwie hin. Also ich hatte immer eine gewisse Gewissheit darin, dass ich irgendwie, ich habe ja viel auch über Politik geschrieben, ich kenne mich eigentlich sehr gut aus, ich wirklich wahnsinnig gutes Wissen zu dem Konflikt auch. Und ich habe immer gedacht, ich kann einigermaßen abschätzen, was uns passieren kann, was uns nicht passieren kann. Und das hat sich alles komplett verschoben mit dem 7. Oktober. Also es ist eine Ungewissheit eingetreten, die man nur mit ganz viel Atmen irgendwie bekämpfen kann.
Du hast eine Brieffreundschaft, nennen wir es eine Brieffreundschaft, mit einem Iraner in Teheran begonnen. Die bist du eingegangen. Das nahm seinen Ursprung auf Instagram mit kurzen Nachrichten, die man sich so geschrieben hat. Das Ganze hat noch stattgefunden vor Oktober 2024. Ja. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
Also der tauchte irgendwann in meinem Instagram auf, schrieb mir eine Nachricht. Und ich bin ehrlich gesagt, er schrieb gleich, dass er Iraner ist. Aber ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass er Exil-Iraner sein muss. Weil mein Instagram-Name ist Guten Morgen Tel Aviv. Ja. So deutlicher geht's nicht. Das ist nach meinem ersten Buch benannt. Und ich dachte, okay, ja, der ist vielleicht ursprünglich aus dem Iran so. Und dann hat er mir irgendwann immer mal wieder geschrieben. Ich habe immer höflich geantwortet, aber jetzt auch nicht irgendwie mehr als eine kurze Antwort. Und irgendwann schrieb er mir so, er liest jetzt meinen Roman mit einem Übersetzungsprogramm. Und da dachte ich schon so, okay, das ist verrückt. Und schrieb mir dann, es ist so wahnsinnig schwer, an die Bücher ranzukommen wegen der Zensur. Und da dachte ich, oh mein Gott, der ist im Iran.
Der ist tatsächlich
im Iran. Und war irgendwie relativ überrascht und dachte, okay. Und dann haben wir auch eine Weile keinen Kontakt gehabt. Und nach dem 7. Oktober hat er mir dann eine wahnsinnig aufmerksame, empathische, mitfühlende Nachricht geschrieben. Und da dachte ich, okay, also weil auch wenn der 7. Oktober der Angriff der Hamas war, war uns in Israel allen klar, das ist ja eigentlich, kommt es aus dem Iran. Irgendwie, Hamas ist ein Proxy. Mhm. Natürlich hat die ihre eigene Agenda, aber ne, so.
Wird
der größere Krieg ist
supported
irgendwie mit dem
aus dem Iran.
Genau. Genau. Und da dachte ich dann, okay, das ist ja eigentlich eine verrückte Geschichte. Der sitzt in Teheran, ich sitze in Tel Aviv.
Zwei Fragen dazu. Erstens, wie gefährlich war das? Er heißt Sohrab? Sohrab? In deinem Buch heißt er Sohrab.
Ja.
Wie gefährlich war das für Sohrab? Und zweitens, was sagt dir das über die Menschen im Iran, dass ihr diesen persönlichen Austausch bekommen habt?
Also für Sohrab war das lebensgefährlich. Ist es auch immer noch. Mhm. Sohrab hat inzwischen dank unseres Buches das Land verlassen können. Aber für Sohrab war das von Anfang an lebensgefährlich.
Weil er, müssen wir dazu sagen, das ist ein Grund, verfolgt zu werden im Iran. Und deswegen hat er einen Grund, als Flüchtling anerkannt zu werden.
Genau so. Mhm. Also der Kontakt mit einer israelischen Staatsbürgerin, was ich ja auch bin, ist ein Verbrechen im Iran. Dafür kann man hingerichtet werden. Und für ihn war das absolut lebensgefährlich. Das führte auch dazu, dass er im Laufe des Buches immer wieder kurz davor war, eigentlich das Projekt aufzugeben, wirklich von wahnsinnigen Panikattacken und Angstattacken irgendwie darunter gelitten hat. Also für ihn war das extrem gefährlich. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Ja, was dir das sagt über die Menschen, was das bedeutet, auch für uns alle.
Weil
es sagt ja auch dann der Titel mit den Brücken, das sind ja Brücken.
Also es sagt mir nicht nur was über die Menschen im Iran, es sagt mir was über Menschen im Allgemeinen. Und das ist eigentlich sehr schön, dass jemand, der eigentlich von klein auf so eine Gehirnwäsche erlebt hat, sich bewusst dagegen entscheidet. Er hat sich schon als Kind dafür entschieden, in der Schule, da musste am Anfang immer Tod Israels, Tod den USA, das hat er nicht mitgesprochen. Er hat sich als Kind schon entschieden, das nur so zu tun, als würde er das mitsprechen. Und ich glaube, diese Menschen gibt es überall. Aber sie sind natürlich sehr, sehr selten. Und ich glaube, sie sind auch im Iran selten, weil man kann von Menschen auch nicht erwarten, die in einer solchen Diktatur aufwachsen, darüber hinauszuschauen. Und das ist das absolut Besondere an ihm. Und das habe ich sehr, sehr schnell verstanden, weswegen auch unser Buch, glaube ich, so wertvoll ist, weil er kein normaler Durchschnittsbürger ist.
Das zeigt vor allen Dingen auch eben eine unglaubliche Wärme zwischen zwei Menschen, die jeweils in zwei total miteinander verfeindeten Ländern leben. Und es zeigt eben, dass das Menschliche da eben tatsächlich auch siegen kann.
Absolut.
Also Ein wunderbar, also kann ich wirklich nur sagen, es wunderbar sind diese ganzen Briefe, diese E-Mails, die ihr euch geschrieben habt, sind abgedruckt. Also es sind so eine Entwicklung.
Genau, und es geht ja nicht nur um Politik. Wir schreiben ja nicht die ganze Zeit, wie schlimm ist es hier, wie schlimm ist das, sondern ich schreibe irgendwie aus meinem Leben. Ich schreibe auch viel aus meiner Familiengeschichte. Ich schreibe viel irgendwie, ich bin dann auch in der DDR geboren. Ich schreibe viel über meine Familie. Wie das war, was der Begriff Freiheit für mich auch bedeutet, als jemand, der 5 Jahre ja auch nicht rauskam aus irgendwie dem Heimatland. Und er schreibt auch viel über seine Familie. Und es ist im Prinzip, ich glaube, das ist eben das Universelle daran. Wir erzählen uns Geschichten aus unserem Leben, aus unseren Ländern, aus in meinem Fall noch dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Und es bekommt dadurch ja so was ganz Familiäres fast.
Und dann gibt es ja noch den anderen Konflikt, der weiterhin schwelt, schon seit dem 7. Oktober, den Krieg mit der Hamas. Die Bundesregierung hat Hilfsflüge mit Nahrungsmitteln für die Bevölkerung im Gazastreifen beschlossen. Ann-Britt Backenbühl mit den Bildern dazu.
Sie sind kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Hilfslieferungen, die über dem Gazastreifen abgeworfen werden. Und dennoch, die Menschen stürmen los, getrieben von Verzweiflung und Hoffnung, wenigstens einen Bruchteil der herabfallenden Lebensmittel im Chaos zu ergattern. Diese Dose hätte mich fast mein Leben gekostet. Wären da nicht Menschen gewesen, die mich von unten rausgezogen hätten, hätte ich nicht überlebt. Es ist ein Rennen ums Überleben, um das eigene und das der Familie. Wer etwas von der Hilfe abbekommt, Glückssache. Aber auch eine Frage der Entschlossenheit. Ich konnte gerade mal 5 Kilo Mehl ergattern. 2 junge Männer sind in der Menge erstickt. Was sollte ich machen? Die 5 Kilo Mehl etwa liegen lassen? Am Ende geht die eigene Familie vor. Das Mehl würde reichen, um seine Kinder 5 Tage lang zu ernähren. Seit vergangener Woche beteiligt sich auch die Bundeswehr an den Hilfslieferungen aus der Luft, hat dafür 2 Transportmaschinen aus Wunsdorf in Jordanien stationiert. Die Piloten wissen genau, worauf es beim Abwurf der Airdrops ankommt.
Im Anflug haben wir ein Anzeigesystem hier, wo ich direkt sehen kann, wo würde die Last hinschweben. Und sobald ich mit dieser Anzeige sehe, dass sich da Menschen befindet, ist das wird der Drop sofort abgebrochen. Also das Absetzvorhaben wird abgebrochen.
Bei den ersten beiden Flügen wurden laut Auswärtigem Amt 34 Paletten abgeworfen. Insgesamt knapp 14 Tonnen Hilfsgüter. Das ist in etwa so viel, wie in einen großen LKW passt. Die Kritik an den Airdrops ist groß. Laut Vereinten Nationen sind sie ineffizient und gefährlich. Die Bundeswehrsoldaten wissen, dass es keine 100-prozentige Erfolgschance gibt.
Trotzdem haben wir alle möglichen Fehlerquellen in diesem System abgestellt und können bis jetzt auch sagen, dass alle unsere Systeme sich ganz normal geöffnet haben, alle Fallschirme sind aufgegangen und es ist kein System abgestürzt.
Bundeskanzler Friedrich Merz dankte der Bundeswehr sowie den jordanischen und europäischen Partnern auf der Plattform X. Die Regierung wüsste aber: Airdrops sind nur ein kleiner Beitrag, um das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Deshalb arbeiten wir weiter intensiv daran, Hilfe über den Landweg zu ermöglichen. Denn die Hilfe aus der Luft kann die Lastwagen nicht ersetzen. Hilfsorganisationen sprechen daher von einer sinnlosen Initiative und Symbolpolitik.
Auf der einen Seite sind wir natürlich interessiert, dass jetzt auch die Bundesregierung den Ernst der Lage versteht. Auf der anderen Seite gibt es genug Hilfe direkt vor Ort. Unsere LKWs stehen bereit.
Zwar rollen inzwischen wieder mehr LKW nach Gaza, doch es bleibt unklar, wie viel der Hilfe bei den Menschen ankommt. Die verstörenden Bilder aus dem Küstenstreifen, sie sorgen mittlerweile auch bei Freunden Israels für Empörung. Der Druck auf die deutsche Bundesregierung wächst. Der Kanzler schreibt auf X: Israel muss die katastrophale humanitäre Lage in Gaza schnell und entschieden verbessern. Kritiker werfen der Bundesregierung jedoch vor, untätig zu sein. Schritte wie ein Stopp deutscher Waffenexporte an Israel blieben bislang aus.
Nun gibt es in diesem Fall aber natürlich auch Berichte von bewaffneten Kräften im Gazastreifen, dass diese Airdrops abgefangen wurden von diesen Hamas-Kräften, genauso wie der Großteil der Hilfslieferungen per LKW abgefangen wurde. Wie beobachtest du diese Sorge in Deutschland um eine Hungersnot im Gazastreifen?
Also ich möchte zu mal was Grundsätzliches sagen, was, glaube ich, vielen Leuten in Deutschland nicht klar ist. Mittlerweile sind 70%, in manchen Umfragen sogar noch mehr, nämlich über 80, der Israelis dafür, dass dieser Krieg aufhört. Dazu gehöre ich auch. Mhm. Der Krieg muss enden. Es gibt keine Strategie mehr für diesen Krieg. Wir als Israelis wissen nicht mal, was da jetzt noch erreicht werden soll. Der Krieg wird geführt, weil Netanyahu Angst hat, dass ihm seine Regierung zusammenfällt. Das ist mein grundsätzliches, irgendwie, was ich ganz deutlich sagen möchte. Alle Menschen, die ich kenne in Israel, wollen, dass dieser Krieg aufhört. Und es ist auch eine ganz große Mehrheit.
Was aber, Frage, aber da können wir gleich drüber sprechen, was dann mit den Geiseln passiert.
Genau, bleibt also ja gut, wenn der Krieg aufhört, im besten Fall, dann kriegen wir natürlich unsere Geiseln zurück, weil das ist dann der Waffenstillstand und das ist der Deal, den wir machen, dass wir zumindest die 20 hoffentlich noch lebenden Menschen zurückbekommen. Ich glaube aber davon abgesehen, was an der Diskussion in Deutschland natürlich für mich bemerkenswert ist, ist, wie wenig die Hamas darin noch vorkommt. Also ich bin auch der Meinung, dass ein demokratischer Staat eine andere Verantwortung hat in so einem Krieg als eine Terrororganisation. Das heißt, ich finde schon auch, dass Israel natürlich eine Verantwortung hat, dass dort in Gaza nicht Menschen hungern, dass dort die insgesamten Bedingungen nicht völlig den Bach runtergehen. Gleichzeitig muss man aber natürlich sehen, dass die Situation dort vor Ort wahnsinnig kompliziert ist. Dass, wie du gerade auch richtigerweise gesagt hast, Hilfslieferungen natürlich, und das ja nicht erst seit dem Krieg. Also ich meine, Gaza ist schon sehr, sehr lange auf Hilfslieferungen angewiesen, auch auf Hilfsgelder. Wo sind diese ganzen Gelder hin? Es wurden hunderte von Kilometern von Tunneln gebaut unter Gaza. Es gibt keinen einzigen Bunker für einen Menschen in Gaza, aber es gibt überall Tunnel. Es gibt keine Schulen richtig, es gibt nichts irgendwie, aber es gibt irgendwie zigtausend Hamas-Kämpfer, die am 7. Oktober ein Land wie Israel überwältigen können für einen kurzen Moment.
Wie bewertest du in diesem Zusammenhang einen offenen Brief von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland, die appellieren, Gaza darf nicht sterben?
Von mir aus total richtig. Gaza soll nicht sterben. Ich bin auch dagegen, dass Menschen sterben. Aber wo waren diese 200 Künstler nach dem 7. Oktober? Habe ich nicht jetzt gesehen. So. Und wo ist das Entsetzen darüber? Wir haben jetzt gerade letzte Woche kamen unfassbare Bilder raus, die Hamas selber veröffentlicht. Die schämen sich ja nicht mal. Die zeigen ja uns regelmäßig wieder, was sie für Terroristen sind. Die haben Bilder veröffentlicht von zwei Geiseln. Die sind so verhungert.
Der eine musste sein Grab selber schaufeln.
Ja, aber er sieht vor allen Dingen so verhungert aus, dass man wirklich nur noch Haut und Knochen.
Zeigt
und die Bilder
das die Arroganz
sind nirgendwo.
Der Hamas, dass sie sagen, ja, es kann uns sowieso nichts jucken?
Ich glaube schon, weil die Diskussion im Moment ausschließlich über die Schuld Israels geführt wird. Wie gesagt, zum gewissen Grad finde ich das auch richtig. Aber wenn dann gar nicht mehr über die Hamas gesprochen wird und wenn dann gleichzeitig Länder wie Frankreich und Großbritannien unter Vorbehalten sagen, so, wir erkennen Palästina als Staat an, das ist natürlich eine merkwürdige Dynamik. Also natürlich denkt die Hamas, sie gewinnt, weil ihr eigenes Volk ist ihr egal. Und das, was für sie zählt, ist, dass die ganze Welt Israel hasst.
Dann sprechen wir doch mal über den 7. Oktober 2023. Wie hast du das erlebt?
Ich war tatsächlich in Berlin. Ich sollte eine Lesereise zwei Tage später beginnen. Aber meine Kinder und meine Eltern waren in Tel Aviv.
War es Glück, dass du in Berlin warst?
Nee, weil meine Kinder und meine Eltern waren in Tel Aviv. Also klar, insofern,
Entschuldigung,
ich wär lieber
wärst du in Gefahr gewesen, wenn du in Tel Aviv gewesen wärst?
Nee. Also wir hatten an dem Tag waren zwar sehr, sehr viele Raketenalarme auch in Tel Aviv und auch in den folgenden Tagen. Das heißt, meine Eltern und die Kinder haben das voll miterlebt. Und es war, ich glaube, das Bedrohliche war, dass man ja am Anfang gar nicht einschätzen konnte, wie weit kommen die Terroristen. Weil Israel ist ein Land, das ist sehr ängstlich, aus gutem Grund. Ja? Weil es seit seiner Staatsgründung im Krieg ist. Ja? Und dass plötzlich sowas möglich war, dass da Tausende von Terroristen über die Grenze mehr oder weniger spaziert sind, wo uns erzählt wurde, das ist der sicherste Grenzzaun der Welt. Am 7. Oktober war alles möglich plötzlich. Da haben wir gedacht, ja, die fahren jetzt mit ihren Toyota-Pickups bis nach Tel Aviv. Die stürmen jetzt in Tel Aviv die Häuser, die fahren nach Haifa, die fahren nach Jerusalem, die fahren überall hin. Und ich glaube, diese Angst, die habe ich natürlich trotzdem genauso erlebt, weil A, es ist meine Heimat und B, waren meine wichtigsten Familienmitglieder da, nämlich meine Eltern und meine Kinder. Und für mich war das aber total surreal, weil ich wachte in Berlin auf, guckte auf mein Handy, ahnte nichts Böses und hatte eine Nachricht von meinem Ex-Mann. Wir sind zu dem schlimmsten Morgen aller Zeiten aufgewacht.
Was ist Israel danach für ein Land geworden?
Es war ein extremer Einschnitt. Also ich glaube, das ist ganz schwer, das überhaupt in Worte zu fassen. Ich habe das in unserem Buch manchmal probiert. Das Buch ist ja eigentlich auch nur entstanden, weil ich nicht mehr schreiben konnte. Ich habe eigentlich an einem Roman geschrieben und konnte gar nicht mehr mich in diese Welt der Fiktion flüchten, weil die Realität so hart war. Und wir wirklich, also wir haben monatelang, es war auch egal, wenn ich aus meiner Wohnung in Tel Aviv gekommen bin, es waren überall Geiselposter. Am Anfang waren ja auch noch die Kinder alle da. Man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Das war so ein Horror und so eine Trauer und so eine Angst auch. Die ganze Zeit Angst. Und dann war es, greift jetzt der Libanon an? Was haben die für Raketen? Es war wirklich ein Zustand, den ich so nie wieder erleben möchte. Also das war ganz, ganz, ganz hart. Und langsam sind wir ein bisschen da rausgekommen, weil natürlich das Leben weitergeht. Also gerade wenn man Kinder hat, geht das Leben immer weiter. Ja, man muss morgens aufstehen und gute Miene zum bösen Spiel machen.
Das ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen den Israelis eigen. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen das tun, was Israelis oft tun. Nicht an das Grauen denken, sondern an die schönen Dinge im Leben. Und das hat bei dir auch sehr viel mit Meer, aber auch viel mit Ostsee zu tun. Nils Eigenwillig.
Das Wasser im Südwesten von Rügen zwischen Stralsund und Alte Fähr ist sein Revier. Knut Kunthoff segelt schon fast sein ganzes Leben.
Seit ich 4 Jahre alt bin, in Stralsund groß geworden, ganz dicht am Wasser. Damals gab es sozusagen noch nicht allzu viel andere Freizeitbeschäftigung. Und dementsprechend hat man alles, was man am Wasser machen konnte, hat man auch gemacht.
Er war Rettungsschwimmer und hat fast jede Art von Wassersport betrieben. Seit über 30 Jahren lebt er seinen Traum auf Rügen, Segellehrer. Die Ostsee, seine große Leidenschaft.
Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann halt nur sagen, dass ich mich, wenn ich weg bin vom Wasser, dass ich es vermisse. Dass wenn ich da bin, fühle ich mich wohl. Und wenn ich es nicht habe, fehlt mir etwas. Ich finde Entspannung, ich finde Ruhe, Abenteuer, ich finde Anstrengung. Eigentlich finde ich auf dem Wasser fast mehr als an Land.
Ein Leben abseits von Rügen? Für Knut unvorstellbar. Egal, wie das Wetter ist oder was der Kalender sagt.
Generell üben ja Inseln immer eine Faszination aus. Was an Rügen natürlich so wirklich einzigartig ist, ist sozusagen die Widersprüchlichkeit, die extreme Vielfalt, ne? Diese sehr zerklüfteten Bottengewässer, ne? Dann sozusagen richtig kleine Berge in Tiso, Zickerberge, Königstuhl, schon recht majestätisch mit den Kreidefelsen, ne? Ich finde, die Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Rügen ist das, was mich wirklich fasziniert.
Die imposanten Kreidefelsen mit ihrem Königstuhl, das wohl bekannteste Wahrzeichen. Sie machten Rügen einst berühmt, ein Hotspot mit Tausenden von Touristen. Entstanden sind sie vor etwa 70 Millionen Jahren. Knut ist hier nicht so häufig, bevorzugt die ruhigen Plätze. Aber Hauptsache Ostsee.
Häufig werde ich gefragt, ob es mich nicht reizt, über den Ozean zu segeln. Das ist ja, gilt ja so als hohe Schule. Man muss sich sagen, es reizt mich nicht, ne? Weil es ist vorne blau, hinten blau, oben blau, unten blau, rechts blau, links blau. Ne? Das ist so, man hat eine Segelstellung und fährt immer geradeaus für 14 Tage. Und bei der Ostsee ist es halt so, innerhalb von kürzester Zeit verändern sich die Bedingungen, wie jetzt heute auch schon. Wir sind gerade vor dem Regen geflohen, jetzt scheint schon wieder die Sonne. Wir haben mal wenig Wind oder auf einmal springt ganz, ganz schnell der Wind an. Ich habe zerklüftete Strukturen an Land, somit wie jetzt hier sind, so mit einem kleinen Steilufer. Ich habe ganz langgezogene Sandstrände. Also sozusagen die Vielfalt, wie sich das alles verändert und wie schnell sich das verändert, ist das, was die Anziehung der Ostsee ist.
Als Segellehrer schafft es Knut selten, ganz alleine rauszufahren. Derzeit steckt er noch in der Hochsaison. Aber im Herbst, dann wird Urlaub gemacht. Und was er dann tut, das ist ja vollkommen klar.
So, und das ist Heimat natürlich, was wir eben gerade gesehen haben für dich. Ostsee, Rostock, das ist deine Rügen Heimat, wo du herkommst, ja. Rügen natürlich. Du hast mir aber eben gerade schon verraten, segeln kannst du leider nicht.
Nee, ich bin schlechter Fischkorb, mir wird schlecht auf dem Boot.
So, aber was bedeutet dir trotzdem Meer?
Also das Meer bedeutet mir sehr viel. Ich sage mal ganz dramatisch, ich bin am Meer geboren und ich werde am Meer sterben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich habe ja 7 Jahre in Berlin gelebt, ich weiß gar nicht mehr wie. Weil jetzt, wo ich wieder am Meer lebe, es ist so oft, dass ich runtergehe an den Strand mit meinen Söhnen und sage, guckt mal, wie schön das ist und was für ein Glück haben wir, dass wir am Meer leben.
Und hier lebt sie, das möchte ich mal eben zeigen. Das genau, ist das Tel Aviv, ist das Meer. Direkt am Mittelmeer.
Bisschen wärmer als die Ostsee.
Bisschen wärmer als die Ostsee, vielleicht auch ein bisschen mehr Welle möglicherweise. Viele Kitesurfer sind da am Strand, wenn das so sommerlich ein bisschen anfängt. So ab April, Mai geht das, glaube ich, so ja. langsam los. Ne? Du hast deinen früheren Mann. Hast du kennengelernt in Goa?
Auch am Meer.
Auch am Meer. Mit welchen Erwartungen bist du mit ihm gemeinsam nach Tel Aviv gezogen?
Eigentlich glaube ich mit den Erwartungen, dass das ein bisschen wie Berlin ist, weil Tel Aviv kann sich sehr schön so ein bisschen europäisch verkleiden, weil es gibt irgendwie Bars und es gibt Clubs und es gibt sehr viele tolle Restaurants und dann kommt man aber an und merkt einmal, ah okay, ist doch Nahosten. Und ich habe am Anfang sehr, sehr zu tun gehabt, muss ich sagen, mit den Kulturunterschieden. Ich glaube, ich
ist
bin
auch...
Ist
auch eine fremde Sprache, darf man nicht vergessen.
Ich ne? musste auch Hebräisch lernen, natürlich.
Anderes Alphabet.
Anderes Alphabet, das ist bis heute das ist bis heute schwierig für mich zu lesen und zu schreiben. Nee, aber ich war in Deutschland immer zu laut, zu in meinen Schulzeugnissen stand, zu impulsiv, zu emotional, zu dis, zu jenes. Und das hat sich dann eigentlich sehr gut gefügt mit Israel.
Weil das passt.
Das passt da sehr gut rein, genau. Da kann ich endlich irgendwie ich selbst sein und meinen irgendwie alles rauslassen. Aber was ganz interessant war, und das spielt irgendwie auf dieses Rügending irgendwie sehr gut an, ich wollte natürlich immer weg. Also ich bin in Rostock geboren, in Stralsund aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt, immer weg, 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 weg. Mhm. Raus hier, was Größeres, was Interessanteres, da, 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 da. Und ich weiß, meinen ersten Sommer saß ich in Tel Aviv. Es war wahnsinnig heiß. Und ich hatte plötzlich so eine Sehnsucht nach der Insel Rügen. Also meine Eltern haben schon sehr lange ein Ferienhaus auf Rügen. Da musste ich als Teenie jedes Wochenende immer hin, hab's gehasst. Ich erinnere mich an verregnete Rügentage, wo ich dachte, was tue ich hier? Und plötzlich saß ich in Tel Aviv und dachte, nur noch nach Rügen, nur noch auf die Insel. Hab auch 2 Romane geschrieben, die auf der Insel spielen, weil die Sehnsucht plötzlich so groß war. Und ich hatte das jetzt nach diesem Iran-Krieg und allem, hatte ich das wieder ganz, ganz stark. Wir waren ein paar Tage in Berlin und dann habe ich zu meinem Partner gesagt, so, es reicht, wir müssen jetzt auf die Insel, so schnell wie möglich, zack, zack. Und ich bin so glücklich da. Ich bin jetzt auch aus Binz gekommen. Und ich fahre übers Mönchgut, Kleinzicker, Großzicker. Und es ist so, ich halte mit dem Fahrrad an, ich sage, mein Gott, ist das schön hier.
Ist natürlich auch, wenn man ehrlich ist, natürlich ist Norddeutschland schön. Natürlich.
Es ist so schön.
Es ist vor allen Dingen natürlich auch friedlich, das darf man auch nicht vergessen.
So ruhig.
Trotzdem ist deine Wahlheimat Tel Aviv. Von da aus arbeitest du, schreibst deine Romane, deine Blogs.
Man muss ja auch was haben, worüber man schreiben kann.
Warum bist du Jüdin geworden?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Also man muss natürlich sagen, der Anfang dessen war mein Ex-Mann, der schon in Indien, wir haben in Indien 4 Tage miteinander verbracht, gesagt hat, du bist die Frau meines Lebens, ich mache alles für dich, ich lerne Deutsch, ich komme auch nach Deutschland, aber du musst Jüdin werden, weil bei uns wird die Religion über die Mutter weitergegeben und das wäre mir dann doch sehr wichtig. Mhm. Und ich war 21, ich bin ja konfessionslos DDR-Kind halt aufgewachsen, hatte mit Religion gar nichts zu tun und habe gesagt, ja gut, also was auch immer, ist mir doch wurscht, mache ich. Und habe dann natürlich, als ich dann angefangen habe, das wirklich zu versuchen, bemerkt, das ist sehr, sehr schwierig, weil das Judentum ist ja eine der wenigen Religionen, die nicht missionieren. Das heißt, da will einen eigentlich gar keiner. Und ein Rabbiner guckt einen an und sagt, wieso? Wieso willst du das? Es gibt 613 G und Verbote. Warum willst du dir das auferlegen, dein Leben danach zu leben? Und ich habe dann auch sehr schnell verstanden, was jetzt total lustig wahrscheinlich klingt, wenn ich das so sage, aber es hilft auch, wenn man an Gott glaubt, wenn man zu so einer Religion beitreten möchte. Und für mich war Gott gar kein Konzept so richtig. Und das musste ich erstmal irgendwie mir überlegen, ob ich das kann, ob ich das will, ob es dafür Platz gibt in meinem Leben, ob das zu meinem Leben passt. Und deswegen hat es am Ende 7 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt... Nee, ich fühle mich bereit und man kann das auch nicht nur für einen anderen Menschen machen. Man muss da schon selber was drin finden. Und da musste ich erstmal so meinen Weg finden und ich musste erstmal mich selbst irgendwie im Judentum finden. Jetzt bin ich 41. Wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, der sagt, werd Jüdin für mich, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, danke. Aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe. Weil es hat mir extrem viel gegeben, es hat mich extrem bereichert. Und ich bin auch froh, dass meine Kinder irgendwie wissen, wer sie sind. Ich finde das schön, dass wir Familientraditionen haben, die uns da verbinden.
Wir wissen ja so unglaublich wenig von unterschiedlichen Religionen. Und gerade beim Judentum, ja, das ist ja einfach so. Wir leben ja immer nur, sagen, ja, da hat man was gehört und so weiter. Ja. Aber wer jeden Medikus gelesen hat,
ja,
von Noah Gordon.
Ja, also ich nicht, aber ja.
Ist sehr, also ich sag mal, dessen Herz wird für, ja, das Judentum erwärmt werden.
Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Religion, ja, finde ich nämlich auch. Also es ist sehr familienorientiert, es ist sehr... Das Interessante am Judentum ist, es wird alles so gemacht, als wäre man selbst ursprünglich dabei gewesen. Also als ich übergetreten bin und dann fertig war, man muss eine Prüfung machen, und ich habe die Prüfung bestanden, mit wehenden Fahnen, ich habe sie auch auf Hebräisch, ja, gemacht, ja, was die Rabbiner total beeindruckt hat. Und dann hat der Rabbiner zu mir gesagt, Rivka, das ist mein religiöser Name, du bist schon mit uns durch die Wüste gelaufen. Und das war das größte Kompliment, was er mir machen konnte.
So, Rivka. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal einen Film an, der, ja, sich auch mit jüdischer Kultur und mit jüdischer Sprache in Deutschland beschäftigt. Eine Herzensangelegenheit für eine Sängerin, die Sarah Marcus besucht hat.
Stimmen aus vergangenen Zeiten, die fast verloren gegangen wären. Hier erwachen sie zu neuem Leben. Proben für ein besonderes Konzert im Tonalisaal Hamburg. Sängerin Inge Mandos und ihre Kollegen Clemens Katz und Hans-Christian Jänecke singen alte jiddische Lieder und kombinieren sie mit alten Tonaufnahmen.
Noch schlängelt sich mir in Sekoren.
Wir wollten sie authentisch haben. Wir wollten es auch eindeutig den Zuhörern zumuten, dass es mal knackt und quietscht, weil die Erinnerung ist auch nicht glatt. Die Erinnerung hat Lücken, die Erinnerung hat Brüche, tut weh, kreischt, weint.
Zum Beispiel die Erinnerung an Schmuel Braunschweig. Die Aufnahme entstand 1928 in der Ukraine. Ein bedeutender Synagogensänger, der den Holocaust überlebte. Seine Stimme gebannt auf einem Wachswalzenphonographen und von jüdischen Musikethnologen gesammelt.
Als ich diese Aufnahmen gehört habe, ist das irgendwie bei mir wie ein Blitz eingeschlagen. Weil das hat in mir Bilder hervorgerufen, von dieser untergegangenen Welt, Osteuropa, von diesem harten Leben der Menschen dort. Was waren das für Menschen, die da singen? Und was ist aus denen geworden?
Inge Mandos macht sich auf die Suche. Viele Dokumente sind im Krieg verloren gegangen. Dennoch kann sie sogar einige Nachfahren der Sänger und Sängerinnen aufspüren. Auch die Tochter von Schmuel Braunschweig. Sie besucht die 93-jährige Hinterbliebene des Synagogensängers 2018 in Israel und spielt ihr die Stimme ihres Vaters vor. Nach 90 Jahren. Von der Aufnahme wusste die alte Dame nichts.
Das war wirklich so wie eine Reise in die Vergangenheit für sie. Das sieht man auch an ihrem Gesicht. Nachdem sie das gehört hatte, hat sie gesagt zu mir, in Emmes hat er gesungen viel schöner. Also in Wirklichkeit hat er noch viel schöner gesungen.
Der Erhalt der jiddischen Kultur und Sprache ist Inge Mandos eine Herzensangelegenheit. Auch weil sie mit einem Mann jüdischer Herkunft verheiratet war. Sie spricht fließend Jiddisch und setzt sich dafür ein, dass die mit dem Deutschen stark verwandte Sprache wieder an der Hamburger Universität gelehrt wird.
Man muss sich vorstellen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg 85% der jüdischen Menschen Jiddisch gesprochen haben. Also das waren 11 Millionen. Und das war also tatsächlich die Sprache der jüdischen, hauptjüdischen Bevölkerung gewesen. Und die jiddische Musik ist halt ein wichtiger Bestandteil davon.
Deshalb wird Inge Mandos weiter singen, die Geschichten hinter den Stimmen erzählen und so einen Teil der jiddischen Kultur am Leben erhalten.
Interessanterweise können wir sagen, dein neuer Roman, den du schon fertig geschrieben hast, Ozean, erscheint im nächsten Jahr, handelt auch von Deutschland in den 20ern und 30ern.
Genau.
Katharina, eine Frage. Was sagst du Menschen, die meinen, es wäre doch für dich und deine Kinder viel sicherer in Deutschland als in Tel Aviv.
Also du meinst meine Eltern?
Zum Beispiel, ja.
ja, ich sag, das sieht von außen sicherlich so aus. Aber es ist, glaube ich, immer noch so, dass das jüdische Leben in Israel am besten blüht und dass wir am Ende des Tages auf eine absurde Art dort am sichersten sind und dass man dort wirklich jüdisch sein kann, ohne sich zu verstecken.
Israelis überleben alles.
Resilienz.
So, ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Morgen kommt ein großer deutscher Schauspieler. Günther Maria Halmer wird vom Leben erzählen und von Trapps Sommer. Günther Maria Halmer, Foto, da ist er. Morgen Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ab 18.45 Uhr geht es los. Für Sie zu Hause heißt es dranbleiben. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Da sehen wir uns wieder. 18.45 Uhr. Tschüss. Super.
Darüber spricht der Norden. Täglich im NDR Fernsehen.